podcast.de.
Hallo liebe Podcast-Hörer, heute haben wir Bernhard Wenger im virtuellen Studio. Er ist der Leiter für Nordeuropa bei 21 Shares und er ist verantwortlich für den Aufbau und den Vertrieb sowie die Geschäftsentwicklung in dieser Region. Er war zuvor Geschäftsführer des Schweizer Büros bei State Street Global Advisors und davor war er bei ATF Securities in London. Und ja, da hat er noch ein paar andere Adressen bei Morgan Stanley, HSBC und BNP Paribas gehabt. Hallo Herr Wenger, wie geht es Ihnen?
Hallo Herr Salo, sehr gut geht's. Vielen Dank für die Einladung heute.
Wir wollen heute über den Ethereum Merge sprechen. Was ist denn eigentlich wirklich beim Ethereum Merge passiert?
Ja, es ist eine ganz spannende Sache, der Ethereum Merge. Wie gesagt, das war, glaube ich, das Thema schlechthin in den letzten Wochen. Ist jetzt auch schon ein bisschen her, dass das stattgefunden hat, dieses Event, das sicherlich eines der wichtigsten Events in der Geschichte der Kryptoindustrie war. Und zwar geht es ja darum, bei der Blockchain-Technologie, bei Krypto-Underlyings, bei Kryptowährungen geht es ja darum, dass die Community-Transaktionen, die stattfinden, eben bestätigt. Ja? Und da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, dies zu tun. Ja, da gibt es die sogenannte Proof-of-Work-Methode, auf der zum Beispiel Bitcoin aufbaut, wo eben Validatoren sozusagen die neue Transaktion über komplizierte mathematische Rätsel lösen müssen. Ich glaube, das ist jedem bekannt, das ist ja auch sehr viel in den Medien, dass das eben einen sehr starken Energieverbrauch auch hat. Und die zweite Möglichkeit, die dann Transaktionen sozusagen zu bestätigen, heißt eben Proof of Stake. Und Proof of Stake, da reicht es eben unter Anführungszeichen, wenn man eben in dem Fall an der Ethereum Blockchain Teilhaber ist. Wenn man eben sogenannter Stakeholder ist, kann man einen Teil seiner Holdings dazu einsetzen, Transaktionen zu bestätigen, was natürlich im Gegensatz zu Proof of Work, vor allem was den Energiekonsum betrifft, was ich rausbekomme, hier von Vorteilen ist. Und das wurde in jahrelanger Vorbereitung, wurde auf dieses Event hingearbeitet und es hat ohne Probleme geklappt, das eben durchzuführen.
Okay, das bedeutet, dass jetzt der Energieverbrauch wahrscheinlich ein bisschen sinken wird, wenn wir über Krypto und Ethereum sprechen. Hat das denn Auswirkungen auf ESG-Kriterien?
Also ein bisschen sinken ist wahrscheinlich sogar noch untertrieben. Wir haben das sehr, sehr intensiv analysiert und es ist jetzt so, dass das Ethereum-Netzwerk vor dem berühmten Merge ungefähr einen Energieverbrauch hatte auf jährlicher Basis, der so groß war wie der gesamte Energieverbrauch von Finnland. Und das Resultat des Merges war, dass Ethereum mittlerweile nur mehr eine kleine finnische Stadt sozusagen oder den Carbon Footprint einer kleinen finnischen Stadt hat. Also da hat man wirklich eine signifikante Reduktion, was den Energieverbrauch betrifft, erwirkt. Ja, wir haben uns ausgerechnet, es waren ja ungefähr 99,95% Energiereduktion, was natürlich gerade aus ESG-Sichtpunkten sicherlich eine spannende Sache ist, weil es gibt ja oft gerade im Krypto-Bereich von diversen Investoren entweder die Kritik oder ein bisschen die Problematik, dass eben der Energieverbrauch so hoch ist. Und dem konnte man hier Rechnung tragen.
Naja, das ist ja schon eine ganz signifikante Einsparung, die man da erzielt hat. Könnte das denn Auswirkungen zum Beispiel auf so Sachen wie die EU-Taxonomie haben? Ich meine, in der Fondsindustrie haben wir Artikel 8 und 9 Fonds, die verkaufen sich besonders gut. Würde sowas zu Ihnen passen?
Also ganz theoretisch wird es natürlich zu Fonds passen, ja, weil Artikel 8 und Artikel 9 natürlich, wie Sie schon gesagt haben, in aller Munde sind. Allerdings haben wir die Herausforderung, dass es bei Exchange-Traded Products oder Exchange-Traded Crypto-Products es sich ja um keine klassische Fondsstruktur handelt, sondern um eine Inhaberschuldverschreibung mit reduziertem Emittentenrisiko, wenn man es zum Beispiel mit Zertifikaten vergleicht. Und die Kombination Krypto und dieses Emissionsvehikel lassen das im Moment laut unseren Informationen nicht zu, aber wir arbeiten daran, dass es zumindest in Zukunft möglicherweise gewisse ESG-Stempel gibt, die dem Rechnung tragen.
Auf welche Zielgruppe legen Sie eigentlich mit Ihren Produkten Wert? Auf wen wollen Sie als Investor gewinnen?
Also das Schöne an ETFs und gleichzeitig die Herausforderung an ETFs und ETPs ist ja, dass es für alle Investorengruppen in Wirklichkeit geeignet ist. Das Emissionsvehikel, sei es eben ein Retailkunde, der in seine Hausbank geht auf der Straße oder eben einen sehr sophisticated Pensionsfonds oder Versicherungskunden. Auf der Kryptoseite ist es so, dass die Hauptvolumina sicherlich im Moment im Privatkundenbereich liegen, was ETPs betrifft, also im Retail-Bereich, aber auch im gehobenen Private Banking. und vor allem auch Family Offices, da sehen wir sehr, sehr starke Nachfrage, die auch etwas flexibler sind in ihrer Asset Allocation Policy und hier eben Möglichkeiten haben, hier bereits früh in Krypto zu investieren. Und man darf nicht vergessen, der Kryptobereich und vor allem auf der Investmentseite befindet sich ja noch in den Kinderschuhen und man ist da erst am Anfang.
Ja, jetzt reden sehr viele Leute über den Kryptowinter und eine gewisse Volatilität, die ja auch in den letzten Wochen und Monaten stattgefunden hat. Wie sehen denn diese Investoren, die Sie ansprechen wollen, genau diesen Kryptowinter?
Also der Kryptowinter ist natürlich eine Tatsache, ist ein Fakt, der ist da. Das braucht man sich nur die Performance von Kryptoassets ansehen. Wenn Sie sich die gesamte Investmentlandschaft anschauen, ist wahrscheinlich generell ein bisschen ein Winter da. Ich sehe es immer eher positiv. Ja, die Winter werden milder und so hoffentlich auch die Kryptowinter im Laufe der Zeit. Wir haben schon versucht, dem auch Rechnung zu tragen, weil natürlich Investoren nachgefragt haben, was mache ich hier jetzt? Die Volatilität ist hoch, es kommt zu signifikanten Drawdowns. Und wir haben versucht, unser Produktangebot, unser Lösungsangebot so breit aufzustellen, dass wir eigentlich für jede Marktphase etwas anbieten können. Wir haben zum Beispiel risikoadjustierte Lösungen, wo sie eben gewisse Maximum-Volatilität haben im Produkt. Auf Bitcoin und Ethereum bieten wir das an. Das ist ein Produkt, das aktiv zwischen Cash und dem Underlying eben switchen kann, um eben keine höhere Volatilität als 40 zu erreichen. Wir haben aber auch eine ganz interessante Lösung ich sage es immer als sehr interessanten Inflationshedge aktuell im Portfolio, wo wir in einem Produkt Bitcoin und Gold anbieten. Das nennt sich Bold. Das natürlich gerade diese Kombination von den beiden liquidesten Alternative Assets auf diesem Planeten sehr spannend macht. Für die ganz kurzfristigen trading-orientierten Investoren haben wir auch Short-Produkte im Angebot.
Sehr schön. Jetzt kurz die Abschlussfrage, weil nach Winter kommt ja meistens auch irgendwann wieder Frühling und Sommer. Wo geht die Reise hin in der Kryptowelt?
Also die Reise geht sicherlich dahin, dass das Krypto, wie ich schon erwähnt habe, wir erst am Anfang sind, dass sich noch sehr viel tun wird, auch was die Underlyings betrifft. Ich habe jetzt keine Kristallkugel, aber wir gehen davon aus, dass, wenn man sich im langfristigen Bereich anschaut, Krypto eine ähnliche Entwicklung nehmen könnte wie das Internet seit den 90er Jahren, das ja von 100 Millionen Usern auf über 5 Milliarden angewachsen ist.
Das war Bernhard Wenger, der Leiter für Nordeuropa bei 21 Shares. Vielen Dank für das interessante Gespräch, Herr Wenger.
Vielen Dank.
alti.de. Das Online-Portal für institutionelle Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. alti.de.